Wir haben zu Hause erstmal diskutiert, wenn sie denn verurteilt wird, dann wird sie ja wahrscheinlich zu Peitschenhieben oder Stockhieben verurteilt. Und das wird sofort vollstreckt. Was die zentrale Frage bei uns zu Hause war, was soll sie anziehen? Ich war ja ein paar Mal eingestuft, sicherheitseingestuft. Die höchste Stufe hatte ich, weil es eine halbe Fatwa gab gegen mich. Das war eine dschihadistische Gefahr. Und da ging es um einen Rapper, der ein Lied veröffentlicht hatte, warum er dann plötzlich irgendwie auf der Todesliste stand. Und ich habe zu seinem Buch ein Vorwort veröffentlicht.
Rappen Sie lieber auf Farsi?
Ja, nee, lieber auf Deutsch. Aber Farsi ist eine ziemlich gute Rapsprache.
Wie klingt das?
Warte schon mal da, bevor Sie mir runter im Gebet und ihn hast, wacht ihn nehmen, du nimmst den Gitschi rüber, den du bast.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Omid Nuripur. Der Grünen-Politiker ist im Iran geboren. Als er 13 Jahre alt war, flohen seine Eltern mit ihm vor den Mullahs nach Deutschland. Teenager Omid landete in Frankfurt und schuf sich sehr schnell eine neue Heimat. Im Stadion bei Eintracht Frankfurt, in der Frankfurter Rap-Szene und bei den Frankfurter Grünen. Dabei blieb es aber nicht. 2006 zog er in den Bundestag ein, machte sich einen Namen als Außen- und Sicherheitsexperte und führte die Grünen schließlich 2,5 Jahre als Co-Parteichef. Im November 2024 trat er zurück, doch die Grünen wollten nicht auf ihn verzichten, sondern ihn weiter ganz vorne sehen. Heute ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Schön, Herr Nuripur, dass Sie heute bei uns sind.
Danke, dass ich darf und gratuliere zum ehrwürdigen Preis Bester Podcast des Jahres.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Herr Nuripur, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die Auswanderung. Der Heimatverlust, der damit verbunden war, die Entscheidung, die ich nicht getroffen habe, aber mit beeinflussen durfte und konnte, dass wir den Iran verlassen.
Wir begeben uns mal in diese Zeit. Das war der August 1988. Das war der Monat, in dem der Krieg zu Ende ging zwischen dem Iran und dem Irak. 1979 war die Islamische Revolution, das heißt der Schah wurde abgesetzt, Ayatollah Khomeini übernahm und es wurde ein islamischer Gottesstaat. Dann rauszugehen im August 88. Sie sagten, Sie haben diese Entscheidung beeinflusst. Wie lief das ab bei Ihnen in der Familie? Sie sind 13, die Eltern sagen, wir gehen, kommst du mit? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind meine Eltern, meine Schwester und ich. Meine Schwester ist ein paar Jahre älter, eine Sitte gehabt, bei großen Entscheidungen tatsächlich immer einen Familienrat abzuhalten. Mhm. Natürlich war es so, dass wenn man als Kind da dabei sitzt, man gesteuert, mitgesteuert wird, beeinflusst wird und natürlich kann man ganz viele Tragweiten der Entscheidung nicht sehen und nicht erfassen und trotzdem haben meine Eltern uns immer mitreden lassen, wofür ich immer sehr dankbar bin. Das hat mich auch sehr geprägt bis heute, auch bei meiner eigenen Kindererziehung. Das ist bei 15-Jährigen dann ganz schwer. Meine ist 15 und der genießt sehr die Mitbestimmung und das macht mich wahnsinnig, aber das ist ein anderes Thema. Sie haben dann am Ende den Familienrat abgehalten, uns die Option dargestellt. Das war allerdings 87. Wir wollten ein Jahr vorher schon aus dem Land raus und die Gründe waren mehr als naheliegend. Ich hätte mit 14 das Land nicht mehr verlassen können, weil Jungs mit 14 das Land nicht mehr verlassen durfte, damit sie sich nicht der Wehrpflicht und damit eigentlich damals automatisch dem Fronteinsatz im Iran-Irak-Krieg nicht entziehen. Dann war es für meine Schwester klar, weil sie hätte nicht studieren können, nicht wegen fehlender Begabung, sondern wegen fehlender Treue zur Ideologie, das hieß auch so. Also sie ging nicht jeden Freitag zum Freitagsgebet, sondern eher feiern, da wo Feiern erlaubt war oder nicht erlaubt war und das war fast nirgendwo erlaubt. das hatte auch dann Konsequenzen bis in zur Haft und vielen anderen schlimmen Dingen.
Ihre Schwester war im Gefängnis.
Meine Schwester war, da komme ich gleich zu, aber mhm. aber wir haben dann 87 schon miteinander diese Entscheidung getroffen und es hat mir unglaublich, ist mir unglaublich schwer gefallen. Und es ist eine Entscheidung fürs Leben und das sieht man an meiner Anwesenheit hier im Raum und meinem Titel und alles, was sie zu mir gesagt haben. Aber ich wollte da nicht weg. Niemand geht freiwillig. Ich wollte meine Heimat nicht aufgeben. Ich habe Freunde gehabt. Ich habe da mit denen auf der Straße gekickt, mit denen gespielt, auf dem Schulhof und wo auch immer. Und mein Cousin wohnte bei uns im Haus. Der war mein bester Freund. Und ich wusste, ich muss da weg. Ich kannte Frankfurt. Wir waren da regelmäßig vorher. Jetzt auf einen Schlag mit einer möglichen Weise nie wieder zurück. Option, das war ungemein schwer und das hat mich viel vorher und nachher viele Nächte gekostet des Schlafs.
Hätten Sie Nein sagen können? Hätten Sie sagen können, ich will nicht, ich will auf gar keinen Fall mein Leben hier im Iran verlassen und hätten Ihre Eltern dann dem zugestimmt?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht und meine Eltern sagen bis heute, dass sie tatsächlich mit uns zusammen entschieden haben, im vollen Wissen, dass das keine Entscheidung ist, die meinen Kindern aufbürdet. Meine Mutter und meine Schwester waren sehr viel entschiedener, sehr viel klarer, dass sie unbedingt raus wollen. Mein Vater,
das waren die beiden Frauen. Die haben es auch etwas anders erlebt wahrscheinlich, oder?
Für Männer ist es schlimm, für Frauen ist es doppelt so schlimm. Ja. Kopftuchzwang wegen zu dünnen Strümpfen, ausgepeitscht werden in der Öffentlichkeit und vieles andere mehr. Meine Schwester wurde im Jahr 87 auf dem Geburtstag erwischt, in Anführungsstrichen erwischt.
Die war auf einer Party oder
die war halt nicht auf einer Party, die war auf dem Kindergeburtstag, nennt man das. Okay. Das war eine Klassenkameradin von ihr und dort gab es erstens westliche Musik, was verboten war. Michael Jackson oder sowas. Furchtbar Schlimmes.
Egal.
Auch wiederum in Anführungsstrichen. Zweitens war aber doch der 12-jährige Bruder von der Klassenkameradin da und da hat auch ein paar Freunde da eingeladen, damit war das eine geschlechtergemischte Party. Es ist komplett pervers, was ich hier erzähle, das ist mir bewusst. Die Party wurde gestürmt oder das Geburtstagsfest wurde gestürmt von der Sittenpolizei. Meine Schwester war 2 Tage in Isolationshaft.
Was hat sie da erlebt?
Furcht, Trauma, Einsamkeit, Schrecken. Wir waren gerade in Deutschland. Eigentlich war der Plan, dass sie nachkommt.
Sie war allein im Iran,
als es passierte. Wir wollten 87 auswandern und eigentlich war der Plan, dass sie nachkommt. Die sollte eine Woche länger bleiben und in dieser Woche sollte sie ihre letzten Prüfungen fürs Schuljahr machen, damit sie ein Schuljahr mehr mitnehmen kann nach Deutschland.
Ach, und da sind Sie zurückgekommen, um die Schwester sozusagen wieder...
Naja, die wurde dann... das Erste war meine Oma, meine Tante, meine Onkel. Die haben alle 48 Stunden lang Polizeistationen, Krankenhäuser, Friedhöfe abgeklappert, um zu sehen, wo sie bleibt.
Was ein Horror.
Das war bei uns war natürlich auch in Frankfurt kompletter Ausnahmezustand, weil wir nicht wussten, was mit ihr passiert ist, wo sie geblieben ist. Dann wurde sie rausgelassen und sie kam auch relativ schnell nach. Aber es war klar, in ein paar Monaten gibt es einen Gerichtsprozess. Und wenn wir den ausweichen, wenn wir da nicht hingehen, wenn wir da nicht auftragen, kann niemand von uns niemals wieder irgendwo in Iran zurück. Und das hat vielleicht auch noch Konsequenzen für andere Familien und Angehörige und Verwandte im Iran, wenn wir dem fernbleiben. Also sind wir zurückgegangen, um uns dem zu stellen. Und das war auch wiederum ein Abenteuer und ein Trauma für sich, dieser Gerichtsprozess.
Wie ging das aus?
Wir haben zu Hause erstmal diskutiert, wenn sie denn verurteilt wird, dann wird sie ja wahrscheinlich zu Peitschenhieben oder Stockhieben verurteilt. Und das wird sofort vollstreckt. Was die zentrale Frage bei uns zu Hause war, was soll sie anziehen? Wenn sie Jeans anzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verurteilt wird, weil sie eine Westlerin oder eine Verwestlichte ist, größer. Wenn sie eine Stoffhose anzieht, dann wird sie vielleicht nicht verurteilt, aber wenn sie verurteilt wird, das hält ja nichts aus. Also so eine Stoffhose, da gehen ja, also das hält ja, schützt ja die Haut nicht. Also solche Diskussionen mussten wir zu Hause führen. Am Ende hat sie eine Jeans angezogen, eine ganz weite Stoffhose drüber. Und am Ende bekam sie 82 Peitschenhiebe auf Bewährung. Und das für 2 Jahre. Und das Jahr danach sind wir dann tatsächlich dann rausgekommen und sind dann weggeblieben. Aber ich erzähle diese Geschichten ehrlich gesagt nicht, weil die so gravierend für mich sind, sondern weil das die Geschichten sind von Generationen von Menschen, von Millionen von Menschen, über die wir hier sprechen. Und die können viele Leute aus auch anderen Ländern, aber auch aus dem Iran, sie können ihnen zuhören, sie erzählen ihnen Kriegsgeschichten, Revolutionsgeschichten, Unfreiheitsgeschichten. Das prägt Millionen von Menschen.
Muss man sich die Ausreise wie eine Flucht vorstellen oder war das noch ein halbwegs kontrollierter Prozess? Konnten Sie was mitnehmen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist natürlich eine Flucht. Aber die Ausreise selbst war per Visum mit einem Flugzeug nach Deutschland. Wir haben jedes Jahr das Visum bekommen. Meine Eltern haben in den 70ern eine Ferienwohnung in Frankfurt gekauft, sich dafür sehr verschuldet. Dann war das quasi jeden Sommer so, dass wir in Frankfurt, das kann man sich heute nicht vorstellen, ne, wenn ich sage, es war ein Luftkurort für uns, die wir aus Teheran kamen, aber das war auch natürlich eine Erholung von der Mangelwirtschaft. Ich war 19, als ich morgens eine Stunde anstand, um Milch zu bekommen, weil meine Mutter stand an der einen Schlange und meine Schwester stand an der anderen und mein Vater war woanders wiederum, weil wir ja die Lebensmittel irgendwie vor der Schule noch organisieren mussten. Und in Frankfurt ging man einfach Shampoo kaufen und Käse und dann auch noch Schokolade. Das gab's alles im Iran nicht. Und wenn, dann war es Mangelware und unfassbar teuer. Und das war erholsam, in Frankfurt zu sein. Und dann gingen wir halt eigentlich in unsere Wohnung, die wir ja auch vorher kannten. Und dann begann das neue Abenteuer, das war nämlich das Asylverfahren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Sie müssen noch mal erklären, warum es eigentlich Frankfurt war. Frankfurt ist ja, Sie sagten gerade, nicht der Luftkurort, den man so spontan...
Stadt im Universum.
Warum haben Ihre Eltern gedacht, wir kaufen uns in Frankfurt eine Wohnung, wenn man aus Teheran kommt?
Das waren nicht meine Eltern. Das ist der Klassiker einer iranischen Familie. Meine Eltern waren Ingenieure für Flugsicherung und sind viel rumgekommen. In jeder freien Minute haben sie irgendeine Reise unternommen. Und in den 70ern war es mit dem iranischen Pass auch relativ einfach, überall hinzukommen. Man war sehr willkommen. Man kam ja von Persien und mit dem König und dem Glamour und was auch immer. Ganz viel Schein, aber ganz viel auch Stellung, die man damit hatte. Und die ging an vielen Orten ein und aus und waren in Spanien, in Italien, in Großbritannien, wo sie sich auch das erste Mal auch besser kennengelernt haben, weil sie ja zusammen auch die Ausbildung gemacht haben zum Ingenieur. Und eines Tages saßen sie in Frankfurt, ich saß im Kinderwagen, meine Schwester hat, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ein Eis gegessen mit ihren Zöpfen und meine Mutter schaute sich um an der Konstabler Wache, damals noch frei für Autos und sagte, es ist eine schöne Stadt, lass uns hier eine Wohnung kaufen. Und mein Vater sagte, du spinnst. 5 Stunden später saßen sie beim Notar.
Mutter hat eine klare Meinung von dem, was sie will und konnte sich durchsetzen.
Es ist und bleibt so. Und ehrlich gesagt, dafür bin ich endlos dankbar, weil es in so vielen Lebenssituationen mir auch ungemein geholfen hat, dass meine Mutter so stark, so klar und so deutlich war und nicht immer nur laviert hat oder gesagt hat, spinn doch mal raus, sondern gerade bei der Frage Freiheit war sie immer so unglaublich deutlich, was falsch ist, um mir das beizubringen. Das prägt mich bis heute. Sie fand Frankfurt großartig. Sie hatte recht. Sie kauften die Wohnung. Das Problem war nur, dass wenige Monate danach, nach der Revolution, die iranische Währung komplett kollabiert ist. Sie dann plötzlich nicht mehr XY an Schulden und Kredit zurückzahlen mussten, sondern das Zigfache. Und das war ein riesen Kraftakt für sie, dass sie die Wohnung haben halten können. Das hat
und ein Glücksfall am Ende.
Ein riesen, ja, ohne hätten wir es nicht machen können. Ohne hätten wir das voraussichtlich nicht gemacht. Ich werde aber auch, wenn ich noch eine halb lustige Anekdote dazu erzählen darf, ich war in Schwalbach mit meinen Eltern und meiner Schwester. Wir durften nämlich irgendwann mal tatsächlich dort einkehren. Uns wurde gesagt, ihr habt Asylantrag gestellt, ihr könnt nicht einfach irgendwo wohnen, ihr müsst jetzt in einer Erstaufnahmeeinrichtung.
Obwohl es diese Wohnung der
Familie gab. Ja, klar. Und dann gingen wir dann dahin und saßen einem Einzelentscheider gegenüber, der uns, der wirklich eine halbe Stunde gebraucht hat, um zu begreifen, dass wir eine Wohnung haben in Frankfurt. Und dann uns völlig verdutzt fragte, was macht ihr denn hier eigentlich? Und wir waren da, glaube ich, schon irgendwie, weiß nicht, 24 Stunden, 36 Stunden. Ich dachte, ihr habt gesagt, wir müssen jetzt hier sein. Und dann ist er irgendwie, wusste er nicht, ob er lachen oder weinen soll, ist losgezogen und am Ende hat er uns nach Hause geschickt. Ja, aber viele dieser Absurditäten habe ich zu erzählen.
Und dieser Asylantrag wurde dann auch gleich bewilligt?
Es wurde am Ende, also es gab ja, meine Mutter hat Dinge gemacht, für die sie verfolgt war oder verfolgt worden wäre. Die hat teilweise für oppositionelle Frauengruppen Schulungen gemacht. Meine Eltern haben beide 2 Hochschulabschlüsse. Meine Mutter ist auch noch Biologin. Sie hat, nachdem sie den Dienst quittiert hat, weil sie gesagt hat, ich bin hier leitende Angestellte, ich bin der Chef von die Chefin von 70, 80 Männern und habe die als Einzige hier in Kleiderzwang. Ich will das hier nicht, ich kann hier keine Autorität ausüben, hat also die Flugsicherung verlassen. und hat ein Labor geleitet. In dem Labor haben sie so Sachen gemacht wie Schwangerschaftstests für Unverheiratete, die zu dem Zeitpunkt in den 80ern im Iran gesteinigt worden wären. Wenn rausgekommen wäre, wenn sie, dass sie einen Sexualverkehr mit jemandem hätten, unverheiratet oder vor der Hochzeit. Und meine Mutter hat diese Dinge gemacht, die sie selbst auch massiv gefährdet haben. Und das war mit Teil der Begründung. Am Ende gab es eine komplizierte Duldung und alles mögliche an Verfahren. Und am Ende bekam wir irgendwann mal verfestigten Status. Aber dass wir da jetzt da durchgelaufen sind, so war es nicht.
Das heißt, Ihre Mutter ist dort ein Risiko gegangen in diesem Biologenjob, in diesem Labor, weil sie die Ergebnisse der Tests so ausgelegt hat, dass
sie hat sie nicht ausgelegt, nein, sie hat sie verheimlicht. Sie hat den Mädchen gesagt, du bist schwanger und hat dann die Ergebnisse verbrannt. Niemand wissen lassen.
Und das ist natürlich dann
klar, sehr gefährlich gewesen. Klar, theoretisch hätte sie das alles melden müssen, weil das ja unsittliches Verhalten ist. Ich höre mich an, als würde ich ihr vorinquisitorische Geschichtsbücher vorlesen, aber das ist nicht lange her.
Und was haben Ihre Eltern dann in Deutschland gearbeitet? Meine, mit dieser Ausbildung?
Flugsicherung kam nicht in Frage, dafür muss man Deutscher sein und Deutsche, ich glaube, das ist bis heute so. Es wurde auch gar nicht gefragt, ob sie die deutsche Sprache können. Mein Vater hat beim Goethe-Institut jahrelang Deutsch gelernt, meine Mutter hat das an anderer Stelle auch nicht ganz so gut und perfekt wie mein Vater, aber auch viel gelernt, aber das war gar nicht das Thema. Die Flugsicherung hatte Personalmangel, aber konnten keine Nicht-Deutschen einstellen. Mit zwei Hochschulabschlüssen hat meine Mutter dann als Auffüllerin im Kaufhof gearbeitet, auf der Zeil in Frankfurt, und mein Vater ist Spedition gefahren.
Und Sie waren in der Schule.
Genau.
Was haben Sie da erlebt? Waren Sie da, wie ging das mit der Sprache? Waren Sie sofort akzeptiert oder haben Sie auch Rassismus erlebt?
Also in der Schule, also ich hatte Deutsch im Iran auch angefangen zu lernen. Ja. Ich hatte die Grammatik-Intus, musste dann vor allem Lexikographie und Hessisch lernen. Weil
klar war, dass Sie gehen wollen. Also das war immer schon Vorbereitung als die
Entscheidung,
für Ausreise.
Wie gesagt, wir hatten ja vorher schon die Entscheidung getroffen. Ja. Also habe ich Deutsch gelernt. Ich habe auch vorher schon Deutsch Kurse gehabt, weil das war ja das Land, wo wir immer hingegangen sind. Mhm. War ja schon spannend. Meine Eltern haben einen großen Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich gut und viel lernen. Und da haben wir auch Deutsch gelernt. Und dann habe ich, wie gesagt, natürlich die Begriffe nicht gekonnt, die Grammatik besser, vor allem im Deutschunterricht besser erklären können. Also manche, die es erst noch lernen mussten. Ich hatte es ja schon gelernt.
Und Hessisch ist natürlich hart dann. Ne?
Bitte? Hochdeutsch ist ein Dialekt vom Hessischen. Wenn ich so, und das habe ich natürlich gelernt von meinen besten Freunden, die bis heute meine besten Freunde sind. Und ehrlich gesagt, es gab die üblichen Konflikte, die man in dem Alter hat. Meine Schuhe sind cooler als deine. Das Mädchen da, das will ich anbaggern und was auch immer. Aber ansonsten, das war einfach eine traumhaft schöne Zeit. Rassismus, also wir waren eine Klasse mit 22, 23 Kindern aus 16 Ländern. Also wir hatten, die ersten wirklichen Konflikte, an die ich mich erinnere, war, als der Jugoslawienkrieg begann und plötzlich die Kroatin und der Serber miteinander nicht mehr klarkamen, weil jemand anderen ihnen gesagt hat, dass sie nicht miteinander klarkommen sollen. Aber ansonsten war es nicht in der Schule, war es nie Thema in der Schule. Draußen war es so, ich lerne Deutsch, ich komme an, ich lerne die Regeln und versuche hier anzukommen. Und dann halte ich irgendwann die Tür am Kaufhof auf und die Person kriegt einen Kulturschock. Und dann merke ich, dass da auch an meinem Aussehen noch nicht passt, in Anführungsstrichen. Auch das ist nichts Neues und auch das ist ein Phänomen, was Millionen von Menschen deutlich härter mittlerweile berichten können. Und außerdem, ich komme aus Frankfurt und da ist, glaube ich, das ist schon ein Melting Pot. Und da ist das Thema eher kleiner als an anderen Orten, wo das nicht ganz so selbstverständlich ist.
Sie haben eben am Anfang erzählt, wie schwer es Ihnen gefallen ist, den Iran zu verlassen, auch wegen der Freunde, wegen Ihres Lebens. Gab es dann in der Frankfurter Zeit Momente, wo Sie Heimweh hatten, wo Sie dachten, es war ein Fehler, ich bereue vielleicht sogar den Schritt, oder war das abgeschlossen?
Nein, Heimweh war und ist für immer.
Ja.
Aber bereut habe ich das nicht. Ehrlich gesagt, ich habe auch zu schnell zu viel verdrängt.
Okay.
Ich habe einfach
als Selbstschutz?
Ja, heute würde ich sagen Selbstschutz. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich wieder irgendwie versucht habe, wieder zu versetzen in die Zeit vorher.
Ja.
Ich habe einfach komplett verdrängt. Mein Vater hat sehr gelitten und leidet bis heute. Meine Mutter auch. Die haben auch ihre sozialen Bezüge, ihr gesellschaftliches Standing und ihr Einkommen und vieles andere hinter sich gelassen. Für meine Schwester und für mich ging es darum, dass wir jetzt neu starten und dann durchziehen. Und in dem Alter ist es, glaube ich, auch was anderes, als wenn man deutlich älter ist und auch ein Berufsleben hinter sich hat. Aber für uns, also für mich war das, ich habe meinen besten Freund, meinen Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, ich habe, glaube ich, die ersten 5 Jahre einfach einen Brief geschrieben. Ich war woanders.
Nicht verletzen zu lassen.
Ich kann das jetzt im Nachhinein irgendwie therapeutisch irgendwie mehr schönreden, aber es war vielleicht auch nicht nett von mir, ihm gegenüber, weil er war mein bester Freund. Aber ich war hier. Ich war nur noch hier und nirgendwo anders.
Wenn Sie heute sich dem wieder öffnen und sagen, also dieses Heimwehgefühl, ich lasse das jetzt zu, was sind die Dinge, die Sie am meisten vermissen? Sind das Menschen? Sind das Ansichten? Sind das Lebensweisen? Gerüche? Geschmäcker?
Farben. Gerüche, aber Freunde, Verwandte, meine Oma, die, als sie im Sterben lag, so ziemlich von allen besucht worden ist, auch meine iranische Familie ist wie so viele Familien aus dem Iran über den ganzen Planeten verteilt. Ich habe Verwandte in Kalifornien und bis Australien. Und fast alle haben sie geschafft zu besuchen und ich nicht, weil ich wäre eingezogen worden wegen der Wehrpflicht und deshalb konnte ich nicht zurück. Ich vermisse sie sehr. Ich habe ja die letzten Jahre ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, nochmal in den Iran zu
Das hätte
Reisen.
Ich mir mal fragen wollen, wie war denn das?
Ich kann ja mit dem iranischen Pass nur einreisen, nicht mit dem deutschen, weil ich kann den iranischen gar nicht abgeben und im Iran bin ich Iraner, basta. Und ich habe immer geschaut, dass ich meine eigenen Sachen mache. Ich habe auch nicht jedes Mal meine Verwandten besucht, weil das hing davon ab, wie ich das Gefühl hatte, wie sicher ich bin, wie beobachtet oder unbeobachtet ich bin. Und aber gleichzeitig immer darauf geachtet, dass es eine Delegation gibt, mit der ich ausreise. Und das war trotzdem
also
jedes
nie
Mal.
Alleine
ja, und als das Privatperson. War trotzdem jedes Mal ein Krampf teilweise bei der Ausreise.
Was ist da gewesen?
Da kommen Leute und sagen, warum? Also dieses Sicherheitsapparat im Iran ist ja hochfragmentiert und da gibt es ja teilweise ein Wettrennen, wer ist irgendwie härter zu wem als andere. Und da gab es halt, also und vor allem die internationalen Passkontrollen machen die Al-Quds-Brigaden am Flughafen in Teheran. Das ist die härteste Crew von allem. Und wenn die finden, dass der hier erstmal nicht gehen kann, bis ich ihn geprüft habe, dann ist es so. Einmal habe ich mich formal angeschlossen einem Unterausschuss des Deutschen Bundestages. Ich kannte alle da in der Delegation. Ich war nicht de facto Teil, war auch nicht Teil der Reise. Ich habe selber Dissidenten getroffen und Oppositionelle nachts und viele andere Dinge gemacht. Und die haben am Ende sich wirklich, ich bin dafür endlos dankbar, die haben am Ende sich geschlossen um mich gestellt und gesagt, ohne den gehen wir nicht.
Sonst wären sie da.
Sonst, man weiß es nicht. Man weiß nicht, was dann passiert. Das ist ja, hätte ich nicht ausreisen können und der Rest ist unbekannt.
Fühlen Sie sich mal?
Das ist Willkür im Regime und es gab viele Momente, es gab auch mal eine Situation, wo sie gesagt haben, warum geht er mit? Und dann hat der Herr Außenminister, dessen Delegationsmitglied, ich war selber gesagt, jetzt? Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen.
War Fischer oder welcher?
Steinmeier.
Steinmeier, okay.
Fühlen Sie sich manchmal in Deutschland auch bedroht, verfolgt? Gibt es Situationen, wo Sie denken, von wem kommt das denn jetzt? Es gibt ja Berichte, dass der Geheimdienst sehr aktiv ist in Deutschland.
Die Antwort ist pauschal ja. Und ja, potenziell auch von den Iranern. Aber da fallen mir noch ein paar andere ein. Wir sind ja alle als Politik sehr unter Druck. Es gibt jetzt aktuell die neuesten Statistiken, wie viele Übergriffe, Anfeindungen und was auch immer gibt der Politik gegenüber. Das sind Extremisten. Das sind in meinem Fall, ich war ja ein paar Mal eingestuft, sicherheitseingestuft. Die höchste Stufe hatte ich, weil es eine halbe Fatwa gab gegen mich. Das war eine dschihadistische Gefahr. Das ist auch echt. So, und das kam in dem Fall im Übrigen auch aus dem Iran. Da ging es um einen Rapper, der ein Lied veröffentlicht hatte, warum er dann plötzlich irgendwie auf der Todesliste stand und ich habe zu seinem Buch ein Vorwort veröffentlicht.
Das reichte schon.
Reicht auch weniger zuweilen. Und natürlich wissen wir, dass hier nicht nur die Iraner, sondern auch ein paar andere Dienste unterwegs sind und Leute ausspionieren und aber ehrlich gesagt, nichts davon ist ein Grund, sich irgendwie zu monieren, weil ich habe hier ein BKA, ich habe hier Zugang, die sind für meinen Schutz verantwortlich, ich habe Zugang zu den Diensten, ich kann da jederzeit anrufen. Die Frauen, die in Frankfurt, Hamburg oder wo auch immer die Demos organisieren und dann dabei gefilmt werden und Verwandte im Iran haben, die haben eine andere Gefährdungsstufe.
Haben Sie sich denn auch tatsächlich dann konkret mal bedroht gefühlt? Also dass Dinge passiert sind, wo Sie sagten...
gegenüber dem Iran. Ah, okay. Aber das auszuführen öffentlich hilft deren Sicherheit nicht.
Wie sind Sie zu den Grünen gekommen? Sind Sie da so reingestolpert wie Angela Merkel in die CDU? Oder?
Die Geschichte kenne ich nicht. Wie ging das?
Na gut, man hat immer den Eindruck gehabt, dass sie auch gerne woanders... Ja, aber
was
woanders,
ist mit Frau Merkel passiert? Sagen Sie mal.
Naja, die war beim demokratischen Aufbruch und okay. So, aber man hatte ja von ihrer politischen Verortung nie so den Eindruck, dass es völlig klar ist, wo sie landet, in welchem politischen Koordinatensystem. War das für Sie von vornherein klar, dass es die Grünen sind, weil sie beispielsweise so migrationsfreundlich sind oder was war der Grund? Warum sind Sie da gelandet?
Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem das Radio durchgehend laufen musste, weil... sonst hat man den Luftalarm nicht mitbekommen, also den Luftangriffsalarm nicht mitbekommen. Es war immer ein Radio an. Dass Musik verboten war, machte jetzt die Musikprogramme oder die Radioprogramme nicht reichhaltiger. Also lief die ganze Nachrichten oder Marschmusik. So, diese Nachrichten waren entweder Propaganda oder Auslandsnachrichten, weil Inlandnachrichten, so viel Gute gab es ja nicht, also... Erstens, wir haben gerade schon wieder den Krieg gewonnen heute. Zweitens, die Wirtschaft blüht, den Leuten geht's gut. Genau. Und drittens, lass mal über die Welt da draußen reden. Und das hab ich komplett aufgesogen. Und deshalb war ich ja quasi wehrlos an der Politisierung ausgesetzt. Und in der Zeit, als ich nach Deutschland kam, war mir irgendwann mal klar, das interessiert mich alles. Und dann sah ich Cem Özdemir im Fernsehen. Das erste Mal 93, glaube ich, da war noch nicht im Bundestag, aber Kandidat und dachte, ich muss ja gar nicht aussehen wie Karl-Heinz Rummenigge. Ich kann auch so irgendwie hier Politik machen. Dann dachte ich, ich gehe in eine Partei. Dann habe ich mir den genauer angeguckt. Dann ist er noch Bundestagsabgeordneter geworden. Das war eine unglaubliche Freude für mich. Ich glaube nicht nur für mich. Da hat wirklich, da hat Millionen von Menschen inspiriert damit. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen heute. Und dann wollte ich also in der Partei. Nach dem Abi dachte ich, so jetzt die Woche nach dem Abi-Zeugnis gucke ich mal jetzt mal eine Partei an. Und da gab es ja nur zwei, weil es gab nur vier Parteien. Es gab damals einen Spruch über die PDS, deren Mitglieder im Westen würden in der Telefonzelle passen. Gregor Gysi kam daraufhin nach Frankfurt und stellte sich mit dem Kreisverband von der Telefonzelle am Urtürmsche in Bornheim und die versuchten alle reinzukommen und es gelang nicht. Aber es gab eigentlich ja nur CDU, FDP, das war aber Helmut Kohl und unseren Koalitionspartner, die kamen überhaupt nicht in Frage. Ich meine, wir reden jetzt über das Jahr 96, da war schon eine große, zumindest bei uns, da wo ich mich bewegt, da waren alle ermüdet damals 14 Jahren Helmut Kohl. Das muss jetzt mal zu Ende kommen, und 98 war ja dann die Wahl. Also gab es SPD und Grüne. Ich ging zu der SPD, landete wahrscheinlich in so einer falschen Juso-Theoriegruppe, die diskutierten eine halbe Nacht die Abschaffung von Geld. Ich habe kein Wort gesagt, wunderte mich und staunte, weil ich hatte mal Marx auch gelesen, das Kapitalband 1, Kapitel 1, Satz 1. Geld ist das Tauschmittel komplexer Ökonomien. Wovon reden die hier eigentlich? Antwort, es ging eigentlich um den Kassenbier, der da rumstand. Und das war schön, aber... Nicht mein Verständnis von dem, was ich eigentlich machen will.
Also Ausschlussverfahren.
Dann ging ich zu den Grünen und dachte, wenn das hier auch so doof ist, dann gehe ich nirgendwo hin. Und da war eine Kreisgeschäftsführerin, Susanne Stück hieß sie. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Schöne Grüße dann, Susanne, wenn sie das hört. Und die hat, ich weiß nicht, wie lange irgendwie mich ausgefragt, wie geht's dir, was machst du? Sie hat nicht eine Frage gestellt, die ich aber in jedem Gespräch kannte, nämlich die fragte nicht, wo kommst du her? Das war einfach irrelevant. Und das hat mich unglaublich fasziniert und berührt und dann dachte ich, jo, hier kann ich vielleicht doch richtig sein. Weil die Frage soll nicht wichtig sein und das soll bis heute so sein, dass das nicht relevant ist. Auch wenn ich noch einmal Cem Özdemir zitieren darf, es ist nicht wichtig, wo du herkommst oder wo du hin willst. Und das sollte meine Partei leben und das ist mir so vermittelt worden, also bin ich da gelandet.
Und Sie sind dann ganz nach oben gekommen in dieser wo immer das Partei. Ja, Parteivorsitz, ne, 2022.
Das ist doch aber Vorsitz, nicht Obensitz. Das ist kein Hochsitz, glaube ich.
Ja, aber das ist schon, man ist schon Chef der Partei. Was hat Ihnen das bedeutet?
Unglaublich viel, weil dieser Partei mir so unglaublich viel gegeben hat, so viele Chancen, Möglichkeiten. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt, meine Stadt und meine Partei haben mir das gegeben, was ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar und ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt was zurückgeben. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt was geben kann, hätte ich das Gefühl, wow, es ist jetzt ein Karrierejob, ich hätte das nicht mehr machen sollen. Ich war auch darüber hinweg. Es gab sicher Momente, wo ich gesagt habe, jetzt Parteivorsitzender, das wäre toll, aber da wäre ich sicher innerlich nicht reif dafür gewesen. Und die Tatsache, dass wir irgendwann mal auch dann zum Ergebnis gekommen sind, wir können nicht mehr ausreichend bewegen, deshalb sollte man jetzt Platz machen für andere. Also die Reife sollte man schon haben auf der Flughöhe, sonst sollte man es nicht lassen.
Wie schwer ist diese Entscheidung gefallen? Es ging ja nicht lang, es war 2,5 Jahre.
Das war jetzt ein Wortspiel mit lang, oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir auch auf. Sie sind dann zusammen mit Ricarda Lang zurückgetreten nach einer Reihe von Wahlniederlagen in den Ländern. Wie schwer ist diese Entscheidung gefallen, dann sagen wir, lass uns.
Das war nicht so einfach, aber auch nicht so gravierend, ehrlich gesagt. Wir haben 17 Wahlen verloren, wenn ich die Kommunalwahlen mitrechne. Mhm. Wir haben geschafft, dass, als wir angetreten sind, hieß es, das letzte Mal, als ihr regiert habt, habt ihr ein Drittel eurer Mitglieder verloren, ihr hattet einen Sonderparteitag nach dem anderen und über euch ist so die Hölle zusammengebrochen. Wir haben geschafft, dass das nicht passiert ist. Das hat was mit der Erwachsenheit der Partei zu tun, aber auch mit der Arbeit, die wir geleistet haben, mit ganz viel organisieren, ganz viel kommunizieren, ganz viel vermitteln, erklären und Scharnier spielen. Und wir sind angetreten mit 114.000 Mitgliedern, sind mit 150.000 gegangen. Also wir haben echt viel hingekriegt miteinander und ich bin darauf verdammt stolz. Trotzdem haben diese 150.000 Leute einen Anspruch darauf, dass die da oben liefern, wenn ich jetzt bei die da oben bleiben darf. Und wir haben nicht geliefert und Wahlergebnisse sind Kern dessen, was die Jobbeschreibung ist für Parteivorsitzenden. Deshalb war klar irgendwann mal, wenn das jetzt, ehrlich gesagt, die ersten Diskussionen darüber hatten wir schon bei der Europawahl. Mittags am Tag der Europawahl habe ich artikuliert, wir kommen von 20, Elvis, wenn wir jetzt einstellig werden, ich weiß nicht, ob wir noch richtig sind. Darüber müssen wir jetzt mal dringend reden. Wir haben aber gut verloren, aber uns nicht halbiert. Und dann sind wir im Herbst, sind wir aus 3 Landesregierungen geflogen, aus 2 Landesparlamenten. Das ist schon gravierend. Und das ist offensichtlich gewesen, dass das ganz viel zu tun hat, nicht mit der Arbeit vor Ort, sondern mit dem Bundestrend. Das ist originär mein Job gewesen. Und deshalb musste man Platz machen. Und ehrlich gesagt, ich war mit mir im Reinen. Und deshalb, ich habe den Job unglaublich gern gemacht. Das war ein Privileg, eine große Freude und Ehre. Aber wenn es nicht mehr geht, dann muss man Platz machen.
War das für Sie eine komplett freie Entscheidung zu sagen, ich werfe das hin?
Nein, Habeck hat mich nicht überredet. Ja, nein, das war die Umstände waren es, die mich dazu
gezwungen haben. Hat er sogar nicht nur überredet, sondern gesagt, Omid, hör zu.
Ich kann jeden viel Erfolg wünschen, zu versuchen, Ricarda Lang zu irgendwas zu zwingen.
Okay. Sie wirken auch nicht so, als würde man sie so locker mal eben.
Nein, ganz ehrlich, das kam von nicht von Robert Habeck, das kam von uns und wir haben es mit ihm natürlich diskutiert, wir haben es auch mit Annalena Baerbock diskutiert. Das weiß ich nicht, ob ich schon mal öffentlich erzählt habe, aber ich gebe jetzt mal damit an, ich habe Annalena Baerbock aus dem Sicherheitsrat holen lassen. Sie musste aber erst 20 Minuten später zurückrufen, weil sie erst noch Lavrov irgendwie
in
Scheiben schneiden musste. Ja, ja. Nein, Quatsch, aber diplomatisch natürlich dann besiegen musste und dann hat sie zurückgerufen und die Reaktion der beiden und auch ein paar anderer, die wir dann am nächsten Morgen informiert haben, war, das ist furchtbar, traurig, schrecklich, tut mir leid, aber wir verstehen das. Weil der Karren steckt im Dreck, wenn alle Vektoren bleiben, wie sie sind, dann ändert sich ja nichts.
Aber irgendwie blieb der Karren ja im Dreck. Also die Grünen sind ja nicht danach auf neue Höhen geflogen. Gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, war vielleicht doch ein falscher Schritt?
Das ist eine ambivalente Frage und darauf gibt es nur eine ambivalente Antwort. Auf der einen Seite haben wir einen Raum von Möglichkeiten geschaffen, haben nochmal 20.000 Mitglieder gewonnen. Es gab einen Ruck, also die Stimmung änderte sich. Der Fall in den Umfragen wurde gestoppt. Jetzt ging auch danach ein bisschen weiter aufwärts. Das zweite ist, danach gab es einen eigenständigen Wahlkampf, für den tragen andere Verantwortung und ich finde das echt unanständig, über seine Nachfolger irgendwie herzuziehen und deshalb, die haben ihr Bestes gegeben.
Es könnte nur sein, dass sie selber sagen, hätte ich doch ein bisschen weitermachen können. So,
Nein. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt das Wahlergebnis jetzt ein besseres oder nicht ein schlechteres gewesen wäre, wenn wir einfach weitergemacht
hätten. Sie bereuen nichts.
Nein, also für mich persönlich sowieso nicht. Ich habe es versucht darzustellen. Ich glaube nicht, dass es für die Partei besser gewesen wäre, wenn wir weitergemacht hätten, weil wir haben nach der Europawahl eine ganz große Prozedur gemacht. Was lernen wir daraus? Haben das breit in der Partei diskutiert, öffentlich gemacht. 5 Dinge, die wir ändern wollen. Haben die Dinge angezettelt, haben die eingeleitet, haben versucht, das zu machen und 3 Monate später festgestellt, wow, das geht in der Geschwindigkeit überhaupt nicht. Ja. Und das wäre auch bei einer vorgezogenen Neuwahl nicht signifikant anders gewesen. Ich glaube nicht, dass wir das hätten tatsächlich noch umdrehen können in der Konstellation, in der wir uns befanden.
Cem Özdemir, der für Sie so prägend war, auf ihrem Weg zu den Grünen, ist auch mal gefragt worden, was für ihn Heimat sei. Und er hat gesagt, bei Heimat denke ich in meinen Geburtsort Bad Urach, eine kleine Stadt in Baden-Württemberg. Heimat ist mein Wahlkreis Stuttgart, der VfB.
Dem kann ich nicht helfen.
Butterbrezeln, Schäferlauf, die Schwäbische Alb. Was antworten Sie auf diese Frage?
Ich würde es ein bisschen weniger detailliert machen, auch wenn ich total Lust hatte, über Handgesen mit Musik und natürlich dem besten Verein der Welt, Eintracht Frankfurt, zu sprechen. Aber es gibt den alten lateinischen Spruch, ubi bene, ubi patria, wo es mir gut geht, da ist meine Heimat und mir geht's gut in Frankfurt. Und dementsprechend ist es überhaupt keine Frage, das ist meine Stadt, meine Heimat, mein Ort, da will ich sein, da bin ich zu Hause. Gleichzeitig, also die alte Heimat, die ist halt immer für immer da. Die ist mit sehr viel Schmerzen und Fürchterlichkeiten verbunden, aber die hat man im Knochenmark.
Wo fühlen Sie sich heimischer? Bei den Grünen oder bei Eintracht Frankfurt?
Eintracht Frankfurt.
Ja. Warum?
Das ist eine religiöse Gemeinschaft. Das andere ist eine Weltanschauung. Also bei den Grünen ist man in einer politischen Partei. Das ist schon schön und großartig und ich liebe meinen Laden sehr. Aber bei der Eintracht, wir nennen uns wirklich auch, also es gibt Lieder, wo wir singen, wir sind die heilige Gemeinschaft. Wir meinen das so.
Wie geht dieses Lied mit der heiligen Gemeinschaft?
Ich kann das nicht hier on air alles singen, aber wir sind die Fans der Eintracht, die heilige Gemeinschaft. Wir reisen um die ganze Welt, um die Eintracht zu sehen. Den Rest des Textes habe ich vergessen.
Sie sind sogar Vorsitzender des Bundesadler e.V., das ist der Fanclub von Eintracht Frankfurt im Bundestag. Wie groß ist der denn, der Fanclub?
Oh, wir sind 120, 30 Leute. Ich weiß es nicht.
100 Abgeordnete sind
Fans. Nein, das sind nicht nur Abgeordnete. Also, okay. Wir sind ja nicht die versnobten Bayern. Wir sind offen für alle aus der Berliner Blase. Wir nehmen nicht alle aus Berlin, weil es gibt nämlich einen fantastischen EFC, Eintracht Frankfurt Fanclub, EFC, nämlich die Berliner Adler, die machen eine großartige Arbeit. Schöne Grüße an die Leute, das ist wirklich fantastisch. Und wenn jemand noch kommt und sagt, ich bin noch in Berlin, ich will bei euch Mitglied werden, schicken wir den weg. Aber wenn die Leute in den Ministerien arbeiten, wenn die im Bundestag arbeiten, dann herzlich willkommen. Und ich gewinne wirklich wöchentlich neue Mitglieder. Ich laufe durch die Gegend und das ist immer mein Wochen- oder Monatsmotto.
Laufen durch Berlin und werben Mitglieder für
Eintracht. Also ich werde ja auch nachher hier durch die Redaktionswoche laufen und noch ein paar Leute mitnehmen und Aufnahmeanträge verteilen.
Das haben Sie mir auch schon versucht und das haben Sie nicht geschafft. Ich bin beim anderen Verein, ich bin Bayern-Fan.
Bei Ihnen habe ich es noch nicht versucht.
Ich komme aus Dortmund, was soll ich sagen?
Das gibt auch für Leute aus anderen Ecken wirklich den wahren Weg. Das ist überhaupt kein Problem.
Das ist ein richtiger Messias. Ich merke das schon.
Ja, es geht hier um eine religiöse Angelegenheit.
So geht Verkündigung.
Ja, so ist es.
Großartig.
Aber ich meine, für Leute, die jetzt
nicht. Aber wie so kommen Sie miteinander eigentlich, glaube ich, mit Bayern München und
überhaupt nicht.
Und so? Dann ist gut.
Aber wir spielen das hier einfach, glaube ich, ziemlich gut inzwischen. Und stellen Sie doch bitte nicht solche
Fragen. Ist gut. Fußball ist nicht das Problem. Es ist eher Ruhrgebiet gegen Schwaben. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, für Leute, die jetzt mit Fußball gar nicht so viel anfangen können, wie erklärt man es denen, was da in einem vorgeht, wenn man im Stadion ist? Sie waren garantiert im Stadion, als die Eintracht 5-1 gegen Bayern gewonnen hat, vor 2 Jahren.
Ja.
Und was, wie ist das?
Naturgesetze werden wiederhergestellt. So muss es immer sein. Nein, es gibt andere Spiele, wenn ich jetzt mal. Sie wollen auf etwas hinaus. Sie wollen auf dieses komplette Kollabieren innerlich und äußerlich hinaus. Das war nicht gegen Bayern, da kann man auch mal 5-1 gewinnen, das ist so logisch. Sondern das war ehrlich gesagt, das eine Spiel meines Lebens ist das Pokalfinale gegen die Bayern gewesen. Mhm. 2018, als wir 3-1 gewonnen haben, als komplett Underdog. Mhm. Mit all den Dramen, die alle Eintracht-Fans Ihnen erzählen können, bis in alle Ewigkeiten, noch kurz vor kurz vor Ende nochmal VAR-Fehler, dass die Bayern keinen Elfmeter bekommen haben, historischer Ausgleich von Ungerechtigkeiten anderer Art. Und dann der lange Lauf von Mijat Gacinovic auf das leere Tor zu, wo er das 3-1 geschossen hat. Wir alle Eintracht-Fans haben monatelang Tagträume davon gehabt und sind nie mehr hergelaufen. Und ich habe geheult wie ein Kleinkind. Ich war bei dem legendären Spiel in Barcelona nicht dabei, weil ich in Corona-Isolation war. Mhm. Ich glaube, ich habe durchgeheult, das ganze Spiel. Ich habe es auf dem Handy geguckt und bin total durchgedreht. Jetzt auch beim letzten wichtigen Spiel gegen Freiburg auswärts, natürlich gewonnen, haben wir dann jetzt mittlerweile die eingeübte Praxis, meine Frau schließt mich von außen ein und dann guckt, dass da keine harten Gegenstände irgendwo sind, weil ich weiß nämlich nicht, was da passiert. Ich erinnere mich auch teilweise im Nachhinein nicht. Es gab ein gruseliges Spiel 2011 gegen Bremen, ich will darüber das Ergebnis nicht reden. Ich habe stundenlang später festgestellt, ich habe relativ viel verkrustete so eine Blutschicht.
Sie haben sich selbst verletzt.
Ja, ich wusste aber nicht, warum. Ich habe das abgewaschen, war irritiert und später entdeckte ich in der Küche relativ viel Hautfetzen an der Muskatreibe. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich weder an Küche noch an Muskatreibe, sondern nur an die Paraden vom verfluchten Tim Wiese gegen unseren Stürmer Geckers.
Sie sind durch die Küche gehechtet dann.
Das kann sein.
Niemand weiß, was genau passiert
ist. Ja, ich kann sowas ja, also die ganz, im Stadion hat man ja die komplette Kollektivextase. Alleine, wenn ich nicht im Stadion bin, ich muss solche Spiele alleine gucken. Ich habe ein paar mit meinem Sohn geguckt. Der kommt langsam damit klar und geht auch in dieselbe Richtung ein bisschen mit, aber der hat sich deutlich, der ist 15, der hat sich natürlich mehr unter Kontrolle als ich. Schweigen, Pause.
Wir sind entsetzt. Was kann man jetzt noch fragen? Ja,
das also, kennen die bevor natürlich das hier, nicht als, als Erfolgsfans von anderen Vereinen. Das kann ich genau nicht helfen. Aber wir kommen halt, also wir sind halt ein Charakterverein, der durch alles gegangen ist. Und,
ja. Bevor das jetzt ein totaler Fußball-Podcast wird, was auch schön wäre, vor allem mit Ihnen, Herr Nuripur, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Iran zurückkommen. Sie haben ja gerade schon beschrieben, wie schwer es war, dorthin zurückzugehen, welche Bedrohungslagen sich da für Sie ergeben haben. Dennoch, gibt es den Traum eines Tages, nehmen wir mal an, die Mullahs sind nicht mehr an der Regierung, wieder zurückzugehen? Können Sie sich das vorstellen, dass Sie sagen, es gibt ein Szenario, wo Sie wieder gehen?
Es gibt einen Traum, in Reisen zu organisieren für Menschen, die das sehen wollen und auch sehen sollten, wie dieses Land, was so unglaublich bereit ist, in der Breite der Gesellschaft für Freiheit, wenn in so ein freier Iran, einfach mal Leuten zu zeigen, das ist ein großer Traum.
Aber von hier aus, gibt, Sie denken nicht selbst wieder zurück.
Nein, ich bin hier. Ich bin jetzt 49, ich bin 36 Jahre alt, seit 36 Jahren in Deutschland und das ist ein bisschen länger als die 13 Jahre im Iran.
Wie viele Protestwellen überstehen die Mullahs noch? Es hat einige gegeben, die sind immer noch da. Klappt das irgendwann?
Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich bin immer wieder berührt von den Wahlbeteiligungen, wenn es mal wieder jemanden gibt, der Hoffnung bringt und dass die Menschen im Iran wieder schaffen, Hoffnung zu wagen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber es gibt's ja immer wieder. Die Leute gehen zur Wahl, wählen dann irgendwie wieder jemanden, der moderat ist, Reformer ist oder was auch immer. Und am Ende ändert sich minimal was an den Grundsäulen der Ungerechtigkeit, ändert sich nichts und trotzdem wagen sie es immer wieder. Das ist unglaublich beeindruckend, aber das System basiert auf Angst und Gewalt. Und die Fragmentierung der Welt, die geostrategische Situation verstärkt das eher. Wenn Trump jetzt noch einen Deal seiner Art macht mit den Iranern, wird das eher dazu führen, je nachdem, was das für ein Deal ist, dass das System eher gestärkt wird in seinen Grundsäulen. Ich weiß es nicht, wir werden das Ergebnis ja noch sehen, falls es eins gibt. Aber gerade auch nach den Protesten der Frauenbewegung, also Frauenfreiheit leben, Frauen leben Freiheit Bewegung. Das gab dann diese Ukraine-Situation, das gab dann die komplette Verschottung quasi wie ein Vorhang dazugeht und das war wirklich, das war irgendwie das Gefühl, da gibt's Leute, die hoffen auf Hilfe. Wir versuchen, was wir können. Die Exilleute finden, wir machen zu wenig, egal was wir machen, weil die natürlich auch große Verzweiflung haben und hoffen, dass das System durch unsere Wirkung auch tatsächlich zusammenbrechen kann, was ich aber nicht sehe, wie es gehen soll. Man kann sagen, das habt ihr zu viel oder zu wenig gemacht. Ich verstehe jede Einzelkritik, aber der Umsturz, den können wir nicht organisieren. Und dann kam die russische Hilfe für die Iraner, da kam die ganzen China-Unterstützung und so weiter. Und man hatte irgendwie das Gefühl, da gibt's Leute, die die Hand nach dir strecken und schreien, nach Hilfe bitten. Mhm. Und du kannst zugucken, wie da vor deiner Nase quasi die Tür zugeht und du die wie so eine Aufzugtür, die zugeht und die Leute sind dann dahinter und dann gibt es nur noch kaltes Schweigen. So fühlt sich das an.
Hoffen Sie insgeheim, dass Israel dem Mullah-Regime ein Ende setzt?
Nein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ein kriegerisches Ende des Regimes aussehen soll. Mhm. Ohne dass es zu kompletten Chaos und zu Entropie kommt. Ich hoffe sehr, dass wir dahin kommen, dass Israel nicht mehr bedroht wird vom Iran. Und das ist extrem echt. Das ist nicht eine Netanyahu-Marotte, dass er die ganze Zeit davon erzählt, der Iran ist seine Bedrohung. Die iranischen Aktionen gegen die Existenz Israel sind tagtäglich zu sehen und brandgefährlich. Und die Israelis wehren sich und das ist ihr gutes Recht und wir sollten sie dabei unterstützen. Aber dass Israel jetzt den Regimeumsturz im Iran organisiert, nein.
Aber Sie haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel, das sich auch begründet in Ihrer Schulzeit im Iran, haben Sie mal erzählt. Wie ist das?
Ich habe wie viele andere im Iran auf dem Schulhof Tod Israel gerufen und habe in der Schule gelernt, dass Israel ein Unrechtsstaat sei und es müsse weg. Sie kennen die ganze Klischee, diese Ekligkeit, die ich nicht alle wiederholen will, was das eigentlich, dass Israel nicht da sein dürfe und so weiter und so fort. Das ist ja Teil des Staatsräsons im Iran. Wir reden davon, die Sicherheit und Existenz Israels ist Staatsräson Deutschlands. Im Iran ist das nach der Revolution zur Staatsräson erklärt worden, Israel zerstören zu wollen. Es gibt einen Feiertag dafür, das ist der letzte Freitag an Ramadan, das ist der Al-Quds-Tag, der ist im Iran erfunden worden, da gibt es immer noch diese ekligen Demos hier in Deutschland, da wird ja zur Zerstörung Israels aufgerufen. Und mit diesem Wissen bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe im Unterricht zum Beispiel erzählt, ja, die Israelis haben ja den Sechstagekrieg nicht gewonnen, das waren ja die Amerikaner, die für sie gewonnen haben und da hat mein Lehrer mich natürlich ausgelacht. Ich habe den Staatsantisemitismus, den ich dort gelernt habe, hier mitgebracht. Und ich habe hier erst gelernt, was das für ein abscheuliches Gedankengut ist und das ablegen dürfen und können und habe viel Hilfe dafür gebraucht. Und ich finde, das ist dementsprechend auch mein Job und meine Verpflichtung mit genau zu helfen, dass es anderen auch so geht. Es gibt rechten Antisemitismus, es gibt linken Antisemitismus, darüber hat Cohn Bendit Anfang der 90er Jahre schon mal ein Buch geschrieben, damals war er verkleidet unter dem Begriff Anti-Imp, heute heißt es Antikolonialismus, kommt dasselbe raus, das ist antisemitisch und natürlich gibt es den Antisemitismus, der aus bestimmten Staaten, wo das staatlich gepflegt wird, tatsächlich mitgebracht worden ist hierher und das ist alles zu bekämpfen.
Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, das haben jetzt mehrere Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen in Serie bekräftigt. Gehört zu dieser Staatsräson alles mitzutragen, was die israelische Regierung veranstaltet?
Nein, das gehört dazu, alles dazu zu tun, damit Israel sicher und friedlich sein kann. Also in Frieden leben, die Israelis in Frieden leben können und das Land sicher sein kann. Und dazu gehört wiederum auch, wenn wir sehen, dass die Dinge machen, die die Sicherheit des Landes nicht unbedingt verbessern, dass wir es auch sagen. Und deshalb ist Kritik auch an der Art und Weise beispielsweise der Kriegsführung in Gaza, ich finde, gehört zur Freundschaft dazu. Es ist aber das Problem ist ja, dass ganz, ganz viel dummes Zeug erzählt wird, man dürfe Israel nicht kritisieren, das ist doch alles Unsinn. Mhm. Hat der Bundeskanzler gerade neulich gemacht und haben viele, viele andere auch in den letzten Monaten gemacht. Wir haben unter Freunden einander ehrlich und geradeaus die Meinung zu sagen. Die israelische Regierung und auch die israelischen Freunde, der Botschafter, alle sind angehalten, uns zu sagen, Leute, die Art und Weise, wie ihr mit Antisemitismus umgeht beispielsweise, ist falsch. Wie wäre es, wenn ihr das anders macht? Wir würden euch gerne Ratschläge geben. Und andersrum ist es unser Job, denen zu sagen, Leute, die humanitären Hilfsgüter müssen in Gaza reinkommen. Und am Ende des Tages ist unsere tiefste Überzeugung, nicht meine, nicht die deutsche, sondern die europäische, und von uns allen, es gibt nur dauerhaften Frieden, nur wenn die Palästinenser auch einen eigenen Staat bekommen, der aber die Sicherheit Israels akzeptieren muss. Das ist die Spange, in der wir uns tatsächlich irgendwie zu fallen haben.
Wir kommen zu unseren letzten Fragen. Sie rappen. Sie haben vor kurzem noch...
Ich werde hier
noch
nicht rappen. Mein gesamtes Team hat angekündigt, zu kündigen, wenn ich hier rappe.
Niemand hat Sie zum Rappen aufgefordert.
Danke. Ja, sehr umsichtig von Ihnen.
Sie sind als MC Omid aufgetreten. Machen Sie das noch? Oder ist es
durch? In der Dusche.
In der Dusche.
Ja, klar.
In der Dusche rappen Sie?
Ja.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Die hört es ja nicht.
Okay, ich dachte, die stehen vielleicht davor
nein, und feiern es. Ich gebe ein, zwei Leute, nö, meine Frau hört andere Musik, aber okay. Es gibt da ein, zwei Leute, die sich immer wieder melden und sagen, willst du nicht nochmal ein Lied mit mir machen und so. Und ich bin da immer sofort Feuer und Flamme und dann sage ich, unbedingt, super geil, ich muss nur Zeit finden, auch noch mal ein paar Lyrics zu schreiben.
Und das Zeitproblem ist dann das,
was... Und dann kommt es nicht dazu.
Sie haben mal...
Aber schöne Grüße an Nick, ey, ich mach das mit dir noch.
Okay, Nick hört das jetzt. Sie haben mal einen Take gemacht, der hieß Schwachmat. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem Titel. Super Titel, das ist mein Lieblingswort. Wir haben den Text gesucht. Ja. Wir haben den Text nicht gefunden online. Wie geht der Text? Helfen Sie uns.
Der Text ist über einen, wenn ich einfach mal den Inhalt wiedergeben darf, ohne dass ich hier irgendwie Reime aneinander reihe. Das ist über einen Radikalisierten, der dem Dschihadismus anheimfällt und dann beim Anschlag kurz vor Vollendung feststellt, dass seine kleine Schwester da gerade in der Gruppe der Leute ist, die er trifft. Ich finde, wir machen zu wenig Angebot. Ich finde diese ganzen sozioedukativen Musikansätze eher furchtbar. Ich finde, Musik und Kultur ist für sich und sollte nicht immer einen Habitus haben, aufklären zu wollen und irgendwie Messages zu tragen. Aber wenn es das gibt, ist es auch schön. Ich habe das ehrlich gesagt nur für einen Auftritt gemacht, das Lied. Und ich fand es unerträglich, dass die ganze dschihadistische Szene ein Angebot nach dem anderen macht an die jungen Leute. Mit Kunst, Kultur, teilweise mit Rap-Liedern und so weiter und so fort. Das war zu Hochzeiten, als ISIS hier wirklich Hochlauf hatte. Und dann dachte ich mache einfach mal was dagegen, weil das muss ja irgendwie, du musst ja die Leute kulturell irgendwie erreichen. Aber das hat nicht funktioniert.
Aber guter Rap ist Lyrik und Lyrik kann man vortragen. Vielleicht wenigstens immer die ersten vier Zeilen, dass wir wissen, wie er geht.
Nein, ich
krieg das
nicht mehr zusammen.
Das gar nicht mehr? Nee, nicht mal so. Die Lieblingszeile, die Ihnen noch im Kopf ist, also wo der Schwachmat durchs Bild läuft?
Nein, es gab...
Schade. Nee.
Aber wie gesagt, zwar vielleicht zu viel Messages aufeinander gestapelt. Und ich habe es auch am Ende nicht mehr aufgenommen. Also es war für einen Live-Auftritt von Bridges. Wenn ich jetzt noch einen Werbeblock hier einschalten darf. Bridges ist ein fantastisches Projekt aus... Warten Sie mal.
Frankfurt.
Woher wissen Sie das? Der 2015 sind zwei Lehramtsstudentinnen Musik durch die Unterkünfte gezogen, haben die Leute gefragt, wer kann von euch eigentlich ein Musikinstrument spielen? Die haben teilweise Weltklasse-Musiker gefunden und Musikerinnen. Heute ist Bridges zigfach preisgekrönt. Ist ein großartiges Projekt. Die haben, ich weiß gar nicht, 20 Ensembles, einen Chor mit 400 Leuten und haben die machen wirklich Musik vom Weltformat. Und die hatten irgendeinen, ich weiß nicht, 10-Jähriges oder so. Und dann habe ich für diesen Auftritt einfach mal, die haben mich gefragt, weil ich ein paar Mal Schirmherr war, ob ich nicht mit denen auftreten will. Dann habe ich dieses Lied dann für die gebastelt. Aber das war eher ein schlechter Auftritt von mir. Auch deshalb habe ich es eher verdrängt.
Das glauben wir gar nicht.
Das war kein guter Auftritt. Nein, ich weiß ja, wenn was ein guter Auftritt ist und es war keiner.
Rappen Sie lieber auf Farsi? Das haben Sie auch schon gemacht.
Ja, nee, lieber auf Deutsch.
Ja?
Ja.
Und,
aber Farsi ist eine ziemlich gute Rap-Sprache.
Also ja,
das jetzt
warum? Kann,
weil wie Französisch, es gibt viele kleine Silben, die man aneinander reihen kann, viele Worte, viele kurze Worte, die man basteln kann. Und da kann man natürlich dann anders die Rhythmik und die Metrik dann
bestimmen. Wie klingt das?
Farsi?
Ja.
Beide schon mal da, Farsi machen im Gebet, du hast fach den Gebet, du nimmst den Gebet, du bist. Also.
Das war schon gerappt?
Ja.
Ja, aber
jetzt kündigen wieder Leute. Auch ihre Abonnenten werden jetzt.
Sie müssen uns das bitte noch schnell übersetzen.
Ja, das ist ein Auftakt von dem Lied. Das heißt, ich rappe euch auf Farsi, damit ihr wisst, dass es es gibt. Und ihr werdet feststellen, dass es ohne Halt. Und dann habe ich den Rest nicht mehr aufgesagt. Ist auch nicht so spektakulär.
Aber man versteht es sofort. Also, dass es funktioniert.
Ja, nee, das sind viele schöne kurze Worte. Und es gibt ja in keiner Sprache der Welt, die mir bekannt wäre, so endlos lange aneinander geklebte Worte wie im Deutschen. Und das gibt's halt im Farsi, in Französisch und vielen anderen Sprachen nicht. Da kann man viel besser dann basteln.
Herr Nuripur, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.